Der Podcast der Touristik präsentiert Voices of Tourism live auf der ITB Berlin 2026. Auf der weltgrößten Touristikmesse haben kluge Köpfe aus der Reiseindustrie im mobilen Podcaststudio von Travelholics Media ihre Ideen mit Podcast-Host Roman Borch diskutiert und geteilt. Am Travelholics Mic war die komplette Branche zu hören, von A wie Airline bis Z für Zusatzleistung, Hotellerie, Traveltech, Politik und Veranstalter. Wir laden ein, in exklusiven Shortcast-Episoden Projekte, Vorschläge und Produkte kennenzulernen, wünschen viel Freude beim Schlauhören und Weiterdenken und jetzt geht's los!
Die Voices of Tourism auf der ITB 2026 gehen in die nächste Runde und ich habe einen wunderbaren Gast, den ich vor fast 10 Jahren schon mal getroffen habe und ich begrüße ganz herzlich im Bus Alessandro Benedetti.
Hallo, wie geht's?
Ja, danke, geht's sehr gut und ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Wir hatten uns zwischendurch 2-3 Mal gesehen, aber jetzt endlich mal die Gelegenheit, wieder einen Podcast zusammen aufzunehmen. Alessandro ist Director Sales and Marketing bei Kempinski für das Cluster. Ja, wie soll man es sagen? München, Österreich? Kannst du es vielleicht
beschreiben? Ja, das genau. München, Bayerische Alpen und Tiroler Alpen. Genau, für 3 Hotels, also 4 Jahreszeiten, Kempinski in München, Berchtesgaden, Kempinski und Kitzbühel, Kempinski in Jochbergkrausen. Und seit letztem Jahr managen wir auch die Nymphenburg Royal Residence, ein kleines Schmuckstück auf dem Schlossgelände in Nymphenburg draußen.
Ja. Eine ganz spannende Geschichte, über die müssen wir auch noch ein bisschen genauer reden, ja, weil das Produkt interessiert mich natürlich sehr und ja, vor allen Dingen auch die Leute, die hier zuhören.
Ja.
Vielleicht gehen wir noch mal 10 Jahre zurück oder fast 10 Jahre zurück. Getroffen haben wir uns damals in Havanna.
Richtig.
Damals haben wir uns im Kempinski Gran Manzana unterhalten über die aktuelle Situation. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, wie du erzähltest, dass ihr eigentlich Weingläser geliefert bekommen solltet, die nie angekommen sind, die es dabei 3 Tage später auf dem Markt gab.
Ja.
Irgendwo. Hast du noch eine Beziehung zu Kuba? Gibt es noch eine Verbindung? Was macht das Haus?
Ja, also Beziehung ist noch da. Es hat sich ja, genau, das war 2017 haben wir uns da getroffen, also wirklich 9 Jahre her. Hat sich natürlich in Kuba viel getan. Gut, hat sich natürlich damals auch viel Gutes auch entwickelt, als wir gesprochen haben. Es gab ja tausende Geschichten, wie eben die Weinglasgeschichte und viele andere schöne Anekdoten, witzige Anekdoten, die die einem auch wirklich im Gedächtnis bleiben. Leider noch hier und da Kontakte. Ich meine, in den letzten 4 Jahren hat sich dann auch vor allem post-Covid Kuba ja dann doch auch als Tourismusdestination, ja, war nicht mehr ganz so einfach. Und viele Kubaner, mit denen wir damals auch gearbeitet haben, haben wirklich in den letzten 2-3 Jahren das Land verlassen. Also die meisten Kubaner, mit denen wir dieses Haus auch aufgemacht haben, mit denen wir Kempinski positioniert haben, wir haben ja dann auch noch 2 andere Hotels aufgemacht, ein anderes in Havanna, eins in Cayo Guillermo, sind wirklich tatsächlich nicht mehr dort. Man hat aber Kontakt, jetzt vor allem in den letzten Wochen war ja Kuba öfters mal auch in den Nachrichten
mit weniger guten News,
mit dem auch was in Venezuela auch passiert ist. Und wir haben das Hotel noch in Havanna, wir betreiben es noch, es ist aber wirklich sehr schwierig. Und man spricht natürlich auch mit den Familien, wie geht's dort. Und es geht da wirklich nicht mehr um, wie geht's im Hotel, sondern wie überlebt man da quasi. Also es ist wirklich wirklich, es bleibt spannend. Schauen wir mal auch, was da jetzt passieren wird. Ist ja gerade eine turbulente Zeit.
Ja, absolut. Es ist ja so, also ich frage mich ja mal, wer fährt denn da jetzt überhaupt noch hin? Aber es gibt schon noch Gäste, die dort, also es ist ja auch eine schwere Entscheidung für eine Hotelgruppe, zu sagen, wir halten das Haus auf.
Ne? Ja, das ist richtig. Also Kempinski, gut, weiterhin denken wir, okay, wir behalten natürlich das Hotel, ist auch eine Entscheidung von den Ownern, in dem Fall ja natürlich auch der kubanische Staat. Wer da hinfährt, weiß ich nicht. Also es gibt ja jetzt auch mit den Airlines ein paar, ist ja auch schwierig. Es gibt ja auch kein Kerosin mehr, das man dort auftanken kann. Also sprich, es gibt noch ein paar Airlines, die über Santo Domingo fliegen. Man muss schauen, wie sich's entwickelt und das dann auch für eine Brand. Ja gut, muss man dann mal schauen. Aber wie gesagt, tolle Erinnerungen. Und es war, wie gesagt, es prägt einen, wenn man so ein Hotel dort aufmacht, die so eine Marke wie Kempinski, eine Luxusmarke in so einer Destination wie Kuba, dann weiterentwickelt. Ja, dann
ich glaube, das wäre eine ganze Staffel an Podcasts, die wir machen
würden.
Ein Luxushotel auf einer Karibikinsel zu eröffnen und was da alles passieren kann.
Richtig,
ja. Wie du weißt und wie ich ja damals auch erzählt habe, hängt mein Herz auch an Kuba.
Ja.
Ich hoffe sehr, dass es da bald wieder besser geht und dass wir da alle mal wieder hinfahren können. Das schon. Jetzt reden wir aber ein bisschen über das, was du jetzt machst.
Ja.
Da ich das Garden kenne ich.
Okay.
Da war ich sehr begeistert, wollte ich immer mal hin, großartige Landschaft, das ist schon ein tolles Haus und so weiter. Spielt euch die aktuelle Situation eigentlich in die Karten, dass ihr sagt, okay, wir können uns für Bochum gar nicht mehr retten? Oder merkt ihr tatsächlich, okay, wir haben jetzt auch so einen Peak erreicht, was Pricing angeht und so weiter? Oder merkt ihr tatsächlich, den Leuten ist eigentlich egal, die wollen wirklich in unsere Häuser, die wollen das erleben?
Ja, gut, im Moment, seit dem Wochenende muss man mal wirklich schauen, was passiert. Wir haben jetzt noch, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt auch für München, aber auch Berchtesgaden, jetzt will auch nicht noch nichts gemerkt. Also Dubai ist natürlich auch ein Hub für unsere asiatischen Gäste, natürlich Middle East. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind hier gerade auch in der Ramadan-Phase. Da ist es eh ein bisschen ruhiger aus dem Markt. Generell müssen wir jetzt einfach schauen, wie sich's entwickelt. Generell ist es ja so, bei Resort-Hotels oder auch in den Alpen, solche Situationen können einem eventuell sogar in die Karten spielen. So brutal das dann auch klingt, aber dass sich auch vor allem der heimische Markt oder andere Märkte sich ein bisschen nach sicheren Destinationen natürlich ein bisschen orientieren. Und da ist natürlich Berchtesgaden, ist ja auch eine tolle Destination. Es ist so ein kleiner, ich würde es gar nicht mal, Geheimtipp mal ab und zu. Also wenn wir in den USA unterwegs sind, das ist ja ein sehr starker Markt für Berchtesgaden, auch durch die Historie, die Obersalzberg oder die Region auch bietet. Und dann ist es schon so ein Hidden Gem. Und wenn man das dann präsentiert und was dann auch draußen rum ist, der Königssee, Salzburg, das ist schon so ein Haven irgendwie.
Das ist auch alles so Instagrammable, ne?
Absolut.
Also das ist so für die amerikanischen ich sage jetzt einfach mal beispielhaft amerikanische Touristen und Reisende, die wollen genau das, die wollen genau diese Klischees, die wollen die Sängerin vom Königssee, die
ganz
wollen
genau.
Dieses blaue Wasser, die wollen die Berggipfel, die wollen das Alpenglühen, die wollen dieses Essen auch. Ne?
Genau.
Das fand ich interessant, als ich in Berchtesgaden war und auch bei euch übernachtet habe. Ihr reitet ja diese Welle gar nicht unbedingt, diese Obersalzberg-Welle, sondern es hat ja einen ganz anderen, ihr habt ja eine ganz andere Geschichte, ne?
Ganz genau. Ja, und das es ist auch, würde ich sagen, mal fast absichtlich so. Wir reiten natürlich sehr und da, es geht ja um die Natur, es geht um die Aktivitäten, die man dann machen kann, die Schönheit der Berge, aber im Hotel selber natürlich um die Gastronomie, du hast gerade angesprochen, wir haben ja dort in Uli Heimann mit einem Pur-Restaurant mit zwei Michelin-Sterne, wir haben einen Spa und auch da wird es dann auch Projekte geben. Also es ist, das reiten wir gar nicht. Wir das sind immer so Sachen, man muss ja mit den Märkten auch ein bisschen aufpassen. Das ist auch eine Sache, die wir bewusst nicht aktiv bewerben, also die Historie des Obersalzberg. Aber wir haben doch viele Gäste, die eben deswegen kommen. Aber auch nach München. Also das ist so, vom Geschichtlichen für Gäste, die geschichtsorientiert sind. Das ist natürlich eine sehr interessante Region. Ja.
Sind die Amerikaner eigentlich die stärkste Fraktion, die anreist? Oder?
Ja, tatsächlich. Also außerhalb des heimischen Markts tatsächlich. In München wie auch in Berchtesgaden. Ja. Wir sehen teilweise natürlich, gut, dann gibt es auch andere Märkte, natürlich Europa, Zentraleuropa, Tschechei, Polen, der israelische Markt. Interessanterweise auch für Berchtesgaden ein starker Markt, wo wir auch sehen, dass sich in den letzten 12 Monaten gut entwickelt hat. Jetzt muss man natürlich schauen, aber das ist auch ein Markt, der bewusst sehr stark nach Berchtesgaden kommt. Ja.
Ich hatte gerade Joschka Fischer zu Gast hier im Studio und der erzählte das Spannende, was er beobachtet, auch jetzt beobachtet als Privatmann, er ist ja nicht mehr Außenminister, wir alle wissen, dass sehr viel China und Indien reist und er hat jetzt vorausgesagt, das nächste wird dann Afrika sein. Das heißt, der globale Süden wird auf Reisen gehen. Jetzt ein bisschen globaler gedacht, auch mal über dein Cluster hinaus und vielleicht sogar über das Unternehmen Kempinski hinaus. Wie schätzt du die Situation ein? Ist denn der Hotelmarkt, sind wir darauf vorbereitet? Ist das so ein Ding, müssen wir uns da extrem umstellen? Also ich habe mich im Sommer mit einem Kollegen von dir unterhalten, der sagt, ja, wir fangen jetzt an, Wasserkocher in alle Zimmer zu stellen, weil die Chinesen das einfach erwarten.
Ganz genau.
Wie ist es bei euch?
Nee, ist genauso. Ich denke, China ist ja auch zum Beispiel China, das ist ja ein immenser Markt. Und da sind wir natürlich gut als Brand, also wenn ich jetzt von Kempinski spreche, sehr, sehr präsent. Wir waren quasi die erste westliche Hotelgruppe, die dort 92 Hotels aufgemacht haben, damals in Peking, das Lufthansa City Center. Also wir kennen diesen Markt sehr, sehr gut. Das war auch damals ein bisschen der Pioniergedanke, dass wenn die mal anfangen, also zu reisen, dann sind es ja nicht wenige, die dann kommen. Und vor Covid war das so, das habe ich auch damals sogar noch in Kuba dann damals erlebt. Es ist schon ein Markt, der anfängt zu reisen, der auch auf einem sehr hohen Segment auch. Ich meine, die geben ja auch wahnsinnig viel Geld für Schmuck, Uhren aus. Die machen ja auch, das weiß ich auch noch von der Schweiz damals. Aber das ist schon ein Markt, da muss man sich einstellen. Genauso ist auch gerade Indien angesprochen. Das ist auch definitiv ein Markt, mit dem wir uns auseinandersetzen, jetzt auch schon seit Jahren. Weil man möchte sich ja auch ein bisschen diversifizieren und das sind Märkte, da ist der Wunsch und der Wunsch wirklich da, die Welt auch mal zu sehen. Definitiv muss man sich dann aber auch operativ darauf einstellen. Also man kann nicht jeden Gast quasi gleich oder jeder Gast hat einfach andere Bedürfnisse. Und das ist, Wasserkocher ist jetzt so ein Beispiel. Aber wie zum Beispiel auch ein Buffet, das ist der Klassiker, dass man da so eine Asien-Ecke hat oder so, ist es. Darauf ist man vorbereitet, beziehungsweise möchte man sich auch bewusst vorbereiten. Du hast Afrika angesprochen. Das ist noch ein Kontinent, wo mal hier, mal da, man sieht ab und zu mal so wellenartig, dass auf einmal ein bestimmtes Land, also keine Ahnung, Nigeria oder Südafrika oder auch Ägypten, das muss man sich anschauen. Da hat der ehemalige Außenminister Fischer schon recht. Ich denke, das wird sich dann schon irgendwann mal wandeln. Aber noch nicht, sage ich mal, in der Masse. Ja, also das ist jetzt wirklich. Das ist in unserem in unserem Metier. Man schaut hier überall rein und sagen, okay, hier vor vielen Jahren hat man ja dann auch angefangen mit Südamerika, also Brasilien. Das ist jetzt so ein Markt zum Beispiel, den sieht man jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren, der jetzt wirklich mal angefangen hat, jetzt auch auf einem hohen Niveau zu reisen. Und ja, ab und zu ist man so wie so ein kleines Eichhörnchen und hier eine Nuss und da eine Nuss und ja.
Aber es ist schon schön, dass es auch so spannend bleibt, ne? Dass diese Herausforderungen sind zu ändern und dass man tatsächlich auch irgendwie, ich meine, ich vergleiche das jetzt mal ein bisschen plakativ mit dem, wenn ich als deutscher Tourist in ein Sandals gehe in die Karibik, dann kriege ich halt den Sandals.
Yeah.
Also da stellt keiner Wasserkocher hin.
Yeah.
Oder ne, da wird auch nicht ein anderes Bier gezapft. Das ist dann take it or leave it. Ne? Und bei euch ist es ein bisschen anders.
Ja. Man versucht sich da schon ein bisschen voranzustellen. Ja. Natürlich können wir es nicht jedem quasi so präsentieren, wie er es kennt. Und viele wollen ja auch, wenn jemand nach Deutschland kommt oder nach Bayern kommt oder München, man möchte ja auch, dass irgendwie ein bisschen erleben, was auch lokal ist. Und das bespielt man natürlich. Ich denke, das machen wir natürlich sehr stark, aber auch jedes andere Hotel sagt, wenn du nach Bayern kommst, dann willst du halt schon dein bayerisches Bier haben, da brauchst du kein Badweiser, sagen wir mal so. Aber für bestimmte Sachen muss man sich dann schon ein bisschen drauf einstellen. Ja.
Wäre ja auch eine Sünde eigentlich. Jetzt Absolut. Lass uns noch mal ganz kurz zum Abschluss noch mal über das neueste Baby und über München sprechen. Du hast es eingangs schon kurz erwähnt. Man kann jetzt im Schloss wohnen.
Ja, quasi.
Und also mittendrin.
Genau. Und das ist
Es ist wirklich ein sehr, sehr spezielles Produkt, einzigartig, würde ich sagen, in Deutschland oder fast in Europa, dass man wirklich auf, es ist wie, wenn man jetzt sagen würde, man kann auf in Buckingham Palace wohnen, also nicht im Hauptschloss, sondern wirklich in einer kleinen Residenz. Es ist ein kleines Haus, es wurde vor 275 Jahren erbaut, Teil des dieses Schloss am Rondell, also es war ein Kavaliershaus. Und es war ein Gästehaus und das gehört auch heute noch den zum Wittelsbachern, ist auch noch auch mit der Porzellanmanufaktur sehr eng verbunden. Und ja, die Grundidee, das wurde auch vor 10 Jahren quasi renoviert, neu dekoriert. Und da geht es um das der Porzellan, Nymphenburg-Porzellan ist dort das große Thema, weil man wollte quasi auch zeigen, wie es wurde gar nicht als Gästehaus gebaut. Also man hat es nicht irgendwie umgebaut und gesagt, wir machen da ein kleines Gästehaus, sondern das war, wie kann man heutzutage mit Porzellan leben? Und weil wir denken immer an Porzellan und oh Gott, so Porzellan der Oma oder so. Aber wenn man das sieht, das ist wirklich ein Kunstwerk, aber es ist sehr, sehr heimisch eingerichtet. Es sind vier Schlafzimmer, es hat 3 Wohnzimmer, es hat eine tolle Belletage mit Blick aufs Schloss. Und man ist 20 Minuten von der Münchner Innenstadt entfernt, aber wirklich auf dem Schlossgelände. Und das Nymphenburger Schloss ist ja wirklich ist ein sehr schöner Park, ist ein sehr schönes Schloss, ist sehr ruhig. Aber man ist wirklich mittendrin in München, sind 10 Minuten vom Olympiazentrum. Und da versuchen wir jetzt gerade dieses, das ist schon ein sehr, sehr exklusives Baby, das so zu positionieren. Sehr, sehr auf dem hohen Niveau. Also man vermietet diese Villa nur als Villa. Also man kann nicht sagen, ich nehme jetzt ein Schlafzimmer, man nimmt es als Villa. Und ja, und wir haben jetzt schon Gäste dort auf sehr hohem Niveau und das war schon toll. Man geht also, man hat dort sein Blatt klar, also so wie man es sich
vorstellt. Also es gibt also schon Hotels, es ist kein Airbnb, es gibt schon Hotelservice. Ja,
genau, wir könnten es auf Airbnb ja positionieren, nur ja,
okay.
Ja, weißt du, die Nullen, da muss
die passen. Hat ja nur auf einem sehr breiten Screen. Ja.
Man muss es dann wegzoomen, ja. Halt die Nullen drauf passen.
Aber okay, nee, ist schon sehr speziell. Ja. Und das ist dann so Zielgruppe Popstars, Könige und...
Ganz genau, ja. Also es ist wirklich so ultra high net. Ja. Ich denke genau das, also das... auch von den Märkten, speziell, weil jeder denkt dann an ganz spezielle Märkte wie Middle East, wo wir dann sagen, eigentlich eher, die dann auch kulturell, und da kommen wir wieder auf den chinesischen Markt zurück oder den asiatischen Markt, die ja auch sehr, sehr auf diese Royalties und auf diese Geschichte auch wirklich, stehen. Und auch den US-Markt in Lateinamerika hatten wir, also Gäste aus Lateinamerika hatten wir auch dort. Also das sind dann eher die Gästeklientel. Also entweder die viel Geld haben, die man nicht kennt, oder eben genau die Royalties.
Oder die nicht erkannt werden wollen.
Oder die nicht erkannt werden wollen, genau. Und die sagen, ich muss jetzt nicht in der Maximilianstraße wohnen, sondern mal außerhalb. Ja.
Okay, dann schlage ich dir jetzt einfach zum Schluss den Deal vor, wenn ich das nächste Mal in München bin, schauen wir uns das mal an.
Sehr gerne.
Und vielleicht gibt es eine Gelegenheit, den Butler mal in den Podcast einzuladen. Absolut. Also eine oder andere Home-Story hätte ich schon gerne mal.
Okay.
Dann danke ich dir ganz herzlich.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören und danke fürs Hiersein.
Ja,
danke. Und Alessandro Benedetti von Kempinski. Danke.
Danke.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Chiralholics Media. Mhm.